Das muss machbar sein. Also es muss machbar sein, nicht mehr von dieser massenhaften Lehre auszugehen, sondern subjektive, individuelle Betreuungssituationen möglich zu machen, weil nämlich dann es nur möglich sein kann, auch unter den Bedingungen von einer solchen Online-Lehre, von digitalen Lehrveranstaltungsformen, dass man dann auch eine Gesellschaft von Lehrenden und Lernenden ausbilden kann.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., einem Podcast für jeden gemacht, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Heute möchte ich mich mit dem Thema digitale Universitäten beschäftigen. Lange hieß es schließlich, die Universitäten hinken der Digitalisierung hinterher. Seit Beginn der Corona-Krise hat sich aber einiges geändert. Ich möchte daher mehr darüber erfahren, wie der digitale Uni-Unterricht in Corona-Zeiten funktioniert und frage mich, wo es langfristig hingehen wird. Dafür habe ich mir wieder zwei Gäste eingeladen. Professor Dr. Oliver Ruf ist Medienkulturwissenschaftler, Kommunikation- und Gestaltungstheoretiker sowie Professor für Kommunikationswissenschaften und Medienpraxis an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Doreen Hartmann ist Werkstudentin bei der IMC und studiert an der Universität des Saarlandes BWL im Masterstudiengang. Ich bin gespannt zu erfahren, wie die beiden die aktuelle Lage aus ihrer jeweiligen Perspektive beurteilen und wünsche auch euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Doreen, hallo Herr Professor Ruf, schön, dass ihr beiden da seid. Ich starte mit einer kurzen Vorstellung. Herr Professor Ruf, Sie lehren an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Kommunikationswissenschaften und Medienpraxis. Das heißt, was lernen Ihre Studenten denn bei Ihnen?
Ja, guten Tag von meiner Seite aus und auch vielen Dank für die Einladung. Ja, meine Studentinnen lernen in erster Linie bei mir ja so eine theoretische Reflexion von medialen und gestalterischen Erscheinungen, damit umzugehen, diese zu bedenken und dann letztendlich auch umzusetzen. Das würde ich sagen, ist so in einem Satz gesagt, was so der Anspruch ist an die Studierenden.
Was denken Sie denn, wie beeinflussen digitale und soziale Medien die menschliche Kommunikation ganz allgemein?
Ich glaube, die digitale Medientechnologie hat unsere Wahrnehmungsweisen nochmal auf eine neue Ebene gehoben und damit auch dasjenige transformiert, was man so unsere Kulturtechniken nennen könnte. Also diejenigen Techniken, die wir ausüben, um Kultur als das von Menschen Gemachte überhaupt bearbeiten und umsetzen zu können. Und wenn man sich das Smartphone anschaut, und es geht mir eigentlich nicht so sehr um die Mediennutzung, sondern eher um eine Ästhetik dieser Medienobjekte, kann man das sehr schön sehen, dass nämlich mit dem Aufkommen von solchen Artefakten, dass damit auch die Art und Weise sich verändert hat, mit der wir uns medial der Gegenwart und unserer Wirklichkeit nähern. Denn diese Bildschirme, die plötzlich berührungsintensiv geworden sind, dass wir sie mit unseren Händen und unseren Fingern nutzen können, ohne dass wir Werkzeuge dafür einsetzen, wie eine Tastatur beispielsweise, hat dazu geführt, dass wir damit auch dann noch einmal neu unsere Welt und unsere Umwelt wahrnehmen können. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, dass das Wischen über diese Bildschirme auch eine neue Kulturtechnik darstellt, die überhaupt erst mit Smartphones aufgekommen ist.
Doreen, du studierst gerade im Master an der Universität des Saarlandes und ich glaube, du bist mit digitalen Medien aufgewachsen. Hattest du direkt ein Smartphone oder hattest du erst noch das klassische Handy zum Beispiel?
Ja, hallo erstmal noch von meiner Seite und auch danke für die Einladung. Ich muss sagen, als ich aufgewachsen bin, gab es am Anfang auch noch diese ganz alten Steinzeit-Handys, sage ich jetzt mal, ohne großartig Wischen oder Smartphone-mäßig. Das kam dann erst im Laufe der Zeit. Also ich hatte wirklich noch die ersten mitgehabt, also nicht die allerersten, aber danach, die sie kamen. Und als es dann mit den Smartphones anfing, ja, dann hatte ich auch schon direkt ein Smartphone. Dann war das auch eigentlich nicht mehr wegzudenken, weil das mittlerweile dann auch jeder hatte. Das gehörte dann einfach dazu und ja, das war dann normal, dass jeder ein Smartphone besessen hat.
Ja, wie erlebst du denn derzeit die digitale Uni und die digitale Kommunikation? Fehlen dir zum Beispiel die Gespräche im Hörsaal oder mit Kommilitonen?
Ich muss sagen, dass ich es sehr angenehm finde momentan, dass es alles sehr digital abläuft. Das läuft über Tools wie Teams und Zoom ab und dann halten die Professoren halt ihre Vorlesungen. Ja, also mir fällt das viel leichter, als wenn man dann im Hörsaal sitzt. Ist man vielleicht auch manchmal abgelenkter oder hört nicht so zu oder unterhält sich mit Kommilitonen. Also es kommt dann immer drauf an. Ich weiß aber auch, dass es vielen Leuten auch Probleme bereitet, dass ihnen dieser Alltag, diese Struktur fehlt, dass sie gerne mit den Kommilitonen im Hörsaal sitzen, das erleben, auch zusammen lernen. Also ich glaube, das ist immer relativ unterschiedlich, welche Lerntypen es da gibt. Aber mir persönlich gefällt dieses digitale Lernformat eigentlich sehr gut.
Und Herr Professor Ruf, wie erleben Sie die aktuelle Situation und wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich würde gerne zunächst weniger subjektiv antworten, als vielmehr mit einem Verweis auf eine aktuelle Umfrage, nämlich des Deutschen Philosophischen Fakultätentages. Das ist so die hochschulpolitische Vertretung der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, zu der auch mein Feld und meine Arbeit dann letztendlich auch zählt. Und diese Umfrage hat ergeben, dass das Erleben der Online-Lehre gut ist insgesamt, auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Allerdings bedeutet sie eben auch ein erhebliches Mehr an Arbeitsbelastung durch all das, was Frau Hartmann gerade auch aufgezeigt hat. Also die Lehrvideos, Webinare, Screencasts, Videosprechstunden, digitalen Übungen, also alles bedeutet eigentlich, sich noch einmal neu einzuarbeiten und das auch nochmal auf eine neue Basis zu stellen. Zufrieden sind eigentlich alle so weitestgehend mit der Funktionsweise im Rahmen auch des E-Learnings und auch mit den Tools, die zur Verfügung gestellt werden von den jeweiligen Hochschulen, also mit den Werkzeugen, mit denen man buchstäblich ja etwas baut oder reparieren dann auch soll. Aus meiner Sicht ist dabei aber auch noch nichts über den Erkenntniswert oder auch das Erreichen von Lehr- und Lernzielen oder auch den tatsächlichen Kompetenzgewinn oder auch die Persönlichkeitsentwicklung, zu der ja auch ein Studium da ist, gesagt. Für mich selbst ist es so, dass ich mich nach wie vor zwischen den großen Bereichen, akademischen Bereichen, zwischen Lehre, Forschung und Selbstverwaltung bewege. Also ich kümmere mich täglich um die Bespielung, Betreuung von Lehrinhalten und von Lernenden in diesen digitalen Umwelten. Und ich kümmere mich gleichzeitig auch um die Auseinandersetzung mit Forschungsanträgen, um das Schreiben von wissenschaftlichen Publikationen, Vorbereitung von Prüfungen. Also das hat sich eigentlich gar nicht so sehr geändert. Diese fehlende Präsenzlehre und ich nenne es mal jetzt mal ganz deutlich, also auch das Vermissen der Studierenden, des persönlichen Kontakts zu den Studierenden, ist dabei das eine. Das andere ist aber zum Beispiel auch hinsichtlich der Forschung, dass jetzt seit dem Lockdown eigentlich alle Konferenzen vor Ort und damit auch die Präsenzvorträge, zu denen man eingeladen war, abgesagt worden sind oder eben in digitalen Varianten umgewandelt worden sind, was eben auch wiederum einen Mehraufwand bedeutet hat, da sich die Routinen dafür auch wesentlich ändern mussten. Und was auch so ganz pragmatisch ist, man hat eigentlich seitdem diese Online-Lehre stattfindet, sehr viel mehr Besprechungen als vorher, intern wie extern. Und das reduziert eben das Zeitkontingent der Kolleginnen und Kollegen und auch mein eigenes Zeitkontingent auch noch einmal wesentlich.
Ja, jetzt haben Sie schon mehrfach den Mehraufwand angesprochen. Die Umstellung musste ja auch aufgrund von Corona allerorts im Schnellverfahren ablaufen. Also welche Strukturen und Prozesse haben Sie denn neu geschaffen und was waren größte Herausforderungen? Waren das wirklich diese technischen Hürden, an die man zuerst denkt, oder waren es vielleicht auch noch andere Hürden?
Also ich glaube, es gibt da aus meiner Sicht eine große Differenz zwischen den einzelnen Fächern und auch zwischen den Fachkulturen und den Disziplinen. Was meine Beobachtung ist, dass sich die Natur- und Ingenieurwissenschaften sich offenbar etwas leichter tun mit dem, was man so digitale Universität nennen könnte, als die Geistes- und Kulturwissenschaften. Und das lässt sich ganz gut an einer spezifischen Lehrveranstaltungsform aufzeigen, die eigentlich bei den Natur- und Ingenieurwissenschaften so gar nicht vorgesehen ist. Denn dort kennt man eigentlich die Vorlesung und dann begleitende Übungen und sogenannte Praktika. Die zentrale Lehrveranstaltung für die Geistes- und Kulturwissenschaften ist aber das sogenannte Seminar. Und in dem werden nämlich die Erkenntnisprozesse mittels oft eines tiefen Lesens und eines extensiven, intensiven Diskutierens von Texten initiiert. Und das Seminar, also die Idee dieser Lehrveranstaltungsform ist quasi die lateinische Begriffsbedeutung von Semen, zu Deutsch Samen oder Setzling. Das heißt, in dem Seminar versuchen die Geistes- und Kulturwissenschaften gleichsam die Saat des Denkens aufgehen zu lassen in dem persönlichen Austausch, im Diskurs mit den Studierenden. Und die Erfahrung dieses Sommersemesters, des letzten Sommersemesters ist, dass das in digitalen Räumen schwerlich funktioniert, diese Saat auch wirklich aufgehen zu lassen. Die technischen Voraussetzungen haben die Hochschulen eigentlich alle sehr schnell umgesetzt. Da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, zwischen den einzelnen Hochschulformen. Aber die Strukturen wurden sehr schnell und sehr gut und sehr kooperativ geschaffen. Aber natürlich konnte diese fehlende Präsenz, um die es dann eigentlich geht, dem Seminar gleichsam nicht geschenkt werden, weil diese eben nicht aufgeholt werden kann.
Doreen, hast du im Moment Seminare und erlebst du das?
Seminare habe ich nicht. Ich habe vorwiegend Vorlesungen mit integrierten Übungen. Und das findet dann halt alles über, wie gesagt, diese Tools Zoom und Teams statt. Wir haben aber auch eine Veranstaltung, die eigentlich eher empirisch ausgerichtet ist. Also, dass man da zusammen einen Fragebogen auch entwickelt, Hypothesen aufstellt. Das war dann auch ein bisschen schwieriger, weil man auch Präsentationen halten sollte. Das musste dann halt zwangsläufig auch alles über diese Tools abgewickelt werden. War sicherlich für beide Seiten was ganz Neues, aber das hat alles reibungslos auch funktioniert. Also man musste es ja darüber abwickeln, es ging nicht anders. Und ich glaube, dass die Dozenten dann weitestgehend auch zufrieden damit waren, so wie die Umstände es eben halt zulassen.
Ja, du hast jetzt auch Teams und Zoom angesprochen. Bei beiden Tools kann man ja die Kamera zum Beispiel anmachen. Wie war denn die Bereitschaft bei deinen Kommilitonen, Kamera anzumachen, mitzumachen?
Sehr unterschiedlich. Also in manchen Kursen wurden tatsächlich von allen die Kameras eingeschaltet. Da war die Dozentin auch sehr zufrieden. Sie hat dann auch berichtet, in einem anderen Bachelor-Seminar waren die noch alle sehr zurückhaltend und wollten die Kameras auch nicht anschalten. Es ist halt ein bisschen persönlicher, wenn man sich gegenseitig auch sieht. Man verliert vielleicht auch ein bisschen ja die Hemmung, weil es alles so, ja, wenn es nicht so face-to-face ist, ja, vielleicht fehlt da irgendwie der persönliche Bezug. Es gibt aber auch manche Module, da wurde dann komplett, also gar keine Kamera eingeschaltet, da wurde auch nicht kommuniziert, also da hat der Dozent einfach drauf losgeredet. Der hat dann auch vorher Bescheid gesagt, dass er uns auch alle stumm schaltet. Da hat dann natürlich auch keiner die Kamera angemacht. Also wenn Fragen bestehen, konnte man sich natürlich melden. Aber das war dann wirklich so, dass der Dozent alles runtergelesen hat, seine Vorlesung gehalten hat und damit war es auch fertig.
Es klingt aber ein bisschen so, als käme es auch stark auf den Dozenten an. Also wenn das er die Kamera teilt und das auch am Anfang sagt, ist die Bereitschaft schon da. Nur wenn die Studenten gemutet werden und der Dozent vielleicht auch nicht seine Kamera teilt, dann schweift man eher ab. Stimmt das jetzt so?
Teilweise. Also meistens ist es so, dass die Dozenten wirklich immer ihre Kamera auch teilen, aber die akzeptieren das dann, dass man selbst nicht seine Kamera anschaltet. Aber wenn der Umgang etwas interaktiver ist, also wenn mehr Rückmeldung gefordert ist, wenn man sich untereinander austauschen soll, diskutieren soll, dann wird es, glaube ich, schon eher gewünscht, dass die Kamera eingeschaltet ist. Und dann war es auch tatsächlich so, dass die Studenten alle ihre Kameras eingeschaltet haben. Aber wenn es halt wirklich nur darum ging, dass eine Vorlesung gehalten wird, ohne großartige Interaktion oder Rückmeldungen, dann waren meistens die Kameras auch immer aus. Auch wenn der Dozent trotzdem seine Kamera eingeschaltet hatte, aber er hat dann auch nicht drauf bestanden, dass wir sie einschalten sollen.
Herr Professor Ruf, wie gehen Sie denn damit um und welche Standards legen Sie für Ihre digitalen Stunden fest?
Also ich bin nicht so ganz frei in der Entscheidung, wie man mit solchen digitalen Lehrveranstaltungen umzugehen hat, weil es dabei auch Vorgaben gibt von den Präsidien, den Rektoraten und Hochschulleitungen. Ich darf zum Beispiel die Studierenden nicht zwingen, die Kamera einzuschalten oder auch mit ihrem Klarnamen überhaupt daran teilzunehmen. Meine Erfahrung aus dem vergangenen Semester ist dabei eine ähnliche, wie es Frau Hartmann gerade geschildert hat. dass auf der einen Seite die Bereitschaft der Studierenden erfreulich gut ist, sich zu beteiligen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man genauso wie es aber auch schon vorher üblich war, oft auch in der Videolehrveranstaltung jener schweigende Wand gegenüber sitzt, die eigentlich sich gar nicht äußert, sondern quasi nur im besten Fall zuhört. Der Unterschied ist aber, dass man kaum Gesichter sieht, da die meisten eben oder eigentlich fast alle ihr Video in der Regel zunächst einmal ausgeschaltet haben. Und das meinte ich eben auch mit dem Vermissen, also die Sehnsucht danach, auch die Lehrenden auch als Schweigende nicht nur zu sehen, sondern auch ihr Schweigen gleichsam zu hören. Das heißt, dass sie letztendlich auch in ihrem potenziellen Schweigen für den Lehrenden fühlbar werden, wahrnehmbar werden und dass es eben dann die Möglichkeit auch überhaupt gibt, sie aus diesem möglichen Schweigen herauszuführen. Und zwar im besten Fall eben nicht nur zum Sprechen, sondern hoffentlich auch zum Denken und zum Erkennen.
Ja, wie versuchen Sie das, aus dem Schweigen die Studenten herauszuführen?
Ich versuche eigentlich immer sehr individuell auf die jeweilige Interessenslage der Studierenden einzugehen im Rahmen des übergeordneten Lehrveranstaltungsthemas. Also ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass wenn man einen bestimmten Studiengang studiert, ein bestimmtes Interesse an entsprechenden Themen auch mit sich bringt und dass man aber dann auch noch einmal ein eigenes Interesse für noch einmal spezifischere Themen innerhalb dieses Studiengangs sozusagen mit sich trägt. Und deswegen versuche ich auch, wenn es zum Beispiel um Prüfungsformen geht, um Ausarbeitungen, um Hausarbeiten, um Projektarbeiten, dabei auch das spezifische Interesse für ein bestimmtes Medium, für eine bestimmte Gestaltung, für eine Schreibweise, für eine Kommunikationsform freizustellen. Das heißt, also eine Wahlfreiheit zu lassen, sich mit einer bestimmten Thematik auseinanderzusetzen. Und dadurch kann oft zumindest diese ja berühmte intrinsische Motivation doch aufgerufen werden, sich dann noch einmal mit einem Feld auseinanderzusetzen, das einen auch wirklich interessiert, im Rahmen des Lehrveranstaltungsthemas oder des Moduls der Lehrveranstaltung.
Sie haben ganz am Anfang auch schon mal die Lernziele angesprochen, wo es ja am Ende geht es ja darum, dass die Lernziele erreicht werden. Doreen, ich weiß, du hast auch gerade für Klausuren gelernt. Wie liefen die denn bei dir in Corona-Zeiten ab?
Die Klausuren haben ganz normal stattgefunden, also als Präsenz, jetzt nicht irgendwie online. Da wurde von einem Professor von uns auch mal gesagt, dass das rechtlich irgendwie nicht möglich wäre, weil die Identifikation der Studierenden nicht möglich wäre, zumindest anscheinend nicht korrekt. Irgendwie funktioniert das auf jeden Fall nicht. Und deswegen wurden die dann halt unter bestimmten Schutzmaßnahmen durchgeführt. Also man musste eine Maske beim Betreten des Saals tragen. Man musste noch mehr Abstand halten als sowieso schon in dem Raum. Aber ansonsten hat sich dahingehend nichts geändert bei uns.
Ist das die Grenze, Herr Professor Ruf? Klausuren und Leistungsnachweise, geht das nicht mehr digital dann tatsächlich?
Doch, das geht sogar besonders gut digital. Für mich ist es aber eine irritierende Situation im Moment, denn in dieser Zeit wurden die Prüfungsformen freigestellt. Also man konnte sie als Lehrender, auch wenn in der Prüfungsordnung eine andere Prüfungsform vorgesehen war, quasi transformieren, umwandeln, damit man es diesem digitalen Unterricht auch gerecht machen konnte. Ich war jetzt in dem Umfeld, in dem ich mich im Moment bewege, in dem Fachbereich, der Einzige, der keine herkömmliche Klausur hat schreiben lassen. Also fast alle Kolleginnen und Kollegen haben die Prüfungsform Klausur beibehalten und diese eben auch unter den Richtlinien der Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen und so weiter durchführen lassen. Ich selbst habe dann stattdessen eine neue Prüfungsform, die es auch an anderen Hochschulen bereits gibt, eingeführt, ein sogenanntes Take-Home-Exam. Das heißt eine, ja, wie soll man sagen, 24-Stunden-Klausur, die auch versucht, die diskursive Leistung, die versucht wird, auch in einer Klausur abzubilden, dann zu Hause möglich zu machen. Also Prüfungsaufgaben zu stellen zur Reproduktion, zum Transfer und zur Beurteilung von Wissen aus der zugrunde liegenden, in diesem Fall Screencast-Vorlesung, innerhalb von 24 Stunden, aber in einem Zeitfenster, das zur Orientierung und Zeitplanung dienen soll, wie viel Umfang denn die Beantwortung dieser Prüfungsaufgaben eigentlich zulassen. Hilfsmittel sind dabei allerdings erlaubt, ausdrücklich nenne ich vor allen Dingen der Verweis auf Quellen und Literaturangaben, was normalerweise eben auch in einer schriftlichen Ausarbeitung verlangt wird. Und an dieser Stelle zeigt sich für mich auch nochmal die Differenz und auch die Identität der Geistes- und Kulturwissenschaften gegenüber den Natur- und Ingenieurwissenschaften, die alle bei der üblichen Präsenzklausur geblieben sind. Und vielleicht ist genau das eben auch die Situation, in dem, also dieser digitale Fall, die Situation, in der die Geistes- und Kulturwissenschaften doch dann gegenüber den Natur- und Ingenieurwissenschaften im Vorteil sind, beziehungsweise auch nun leichter mit der sogenannten Digitalisierung umgehen können.
Also im Grunde ist das ja wie eine Hausarbeit, die über ein ganz kurzes Zeitfenster ausgearbeitet werden muss.
Ja, und es wird aber dann anders als bei einer Ausarbeitung, in dem man ja einen Gedankengang, eine Argumentation und auch Fallbeispiele selber sehr ausführlich analysieren soll, untersuchen soll, kritisieren soll, ist es eher in diesem Fall die Vorgabe, dass man sich auf die Inhalte der Vorlesung beziehen soll und diese versucht, in die eigenen Gedankengänge dann in diesem Zeitraum zu transferieren.
Und so Klausuren hatten Sie ja auch schon geschrieben. Was ist Ihr Gefühl? Denken Sie, dass Sie mehr helfen, Lernziele zu erreichen?
Also das ist eine disziplinäre Frage. In den Geistes- und Kulturwissenschaften glaube ich ja. Ich glaube, dass generell für diesen Bereich die Form Präsenzklausur nicht geeignet ist, um Lehr- und Lernziele abzubilden. Und die Studierenden geben mir auch die entsprechende Rückmeldung. Ich habe viele Studierende, die jetzt auch schon zweimal durch eine Pflichtklausur gefallen sind, weil sie einfach nicht mit der Reproduktion von Wissen unter diesen Bedingungen zurechtkommen und quasi auch nicht einfach nur quasi Wissen noch einmal aufbereiten wollen und können, weil es eigentlich auch gar nicht zu dieser Disziplin passt, das in dieser Art und Weise zu machen. Deswegen glaube ich, ist es wirklich eine disziplinäre Frage, was die Prüfungsform abbilden soll und was sie überprüfen soll.
Ja, jetzt unterscheiden Sie immer zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Aber welche Rollen spielen zum Beispiel verschiedene Persönlichkeiten und Lerntypen? Muss man da beim digitalen Lehren auch Dinge beachten?
Selbstverständlich. Also die Binnendifferenzierung von Lernenden an den Hochschulen ist allerdings noch nicht so präsent, wie das eigentlich sein sollte oder wie das zum Beispiel an Schulen und deren einzelnen Schulformen der Fall ist. Da geht es sehr stark um Binnendifferenzierung, aber diese Differenzierung ist gerade auch im Hochschulkontext ungemein wichtig, weil wir einfach auch nicht mehr die Situation haben, dass bestimmte Studierende aus bestimmten Milieus an die Hochschule kommen, sondern weil diese Milieus zum Glück und diese sozialen Felder sehr viel durchlässiger sind, als dies noch vor 50 oder 100 Jahren der Fall gewesen sein mag. Aber wie man quasi mit dieser Differenzierung umgeht, kann aus meiner Sicht nur erkannt werden, wenn man die einzelnen Studierenden auch wirklich selbst kennt. Und deswegen versuche ich auch immer, dann jeweils darauf einzugehen, indem ich, wie gesagt, das spezifische Interesse an einem Thema versuche zu identifizieren und damit gewissermaßen dann in der Lehre dann auch zu arbeiten. Das ist natürlich für solche Massenlehrveranstaltungen nur bedingt möglich, aber die Frage, die sich dadurch stellt, ist ja nicht, wie kann ich es so machen, dass ich quasi so eine Massenlehrveranstaltung abbilden kann, sondern die Frage ist, wie sinnvoll ist denn überhaupt eine solche Massenlehrveranstaltung überhaupt einzuplanen in ein solches Studium?
Ja. Doreen, du hast jetzt schon gesagt, du findest sogar, dass du weniger abgelenkt bist im digitalen Unterricht. Wie motivierst und strukturierst du dich denn zum Beispiel?
Ganz klar die Motivation. Ich denke, die muss jeder mitbringen, wenn er sich für ein Studium entscheidet oder auch eine Ausbildung. Alles, was mit diesem, wenn man etwas lernen möchte, sich weiterbilden möchte, da braucht man immer die Motivation dafür. Das muss ganz klar da sein, aber man hat ja auch ein Ziel vor Augen, was man erreichen will. Vielleicht auch, dass man eine Klausur gut bestehen möchte oder mindestens die und die Note haben will. Ich glaube, solche Ziele sollte man sich setzen und ansonsten kommt es, glaube ich, stark auf die Person an, wie man lernt. Also viele fangen erst 2 Wochen vorher an und lernen dann wirklich 8 Stunden am Tag, von morgens bis abends. Andere wiederholen das ganze Semester über, wollen dann Zusammenfassungen schreiben, lernen davon, immer ein bisschen stückweise besser lernen, dass man das besser verinnerlicht und das dann später in der Klausur abrufen kann. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Also ich bin auch jemand, der das lieber ein bisschen übers ganze Semester gezogen, sich ein bisschen vorbereitet, Zusammenfassungen schreibt und dann so in den letzten 2-3 Wochen dann nochmal Gas gibt. Aber ja, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell.
Ja, ich war auch eher so, aber ich hatte auch viele Kommilitonen, die eher dieses Bulimie-Lernen gemacht haben, genau. Eine Woche rein. Wie wichtig ist dir denn ein praxisnaher Studiengang, Doreen?
Ich hätte einen praxisnahen Studiengang sehr gut eigentlich gefunden. Ich finde das auch mal irgendwie ein Praxissemester oder so, dass man dann einbaut. Bei uns ist es so, dass man auch ein Pflichtpraktikum absolvieren muss. Allerdings ist das einem selbst überlassen, wie und wann man das macht. Also wenn man das in den Semesterferien macht, dann ist das halt das Problem vom Studenten, dass er keine anderen Klausuren schreiben kann oder einfach mal keine Freizeit hat oder er muss eben ein komplettes Urlaubssemester einlegen für ein langes Praktikum. Das finde ich ist ein bisschen ja schwierig geregelt, weil gar nicht eingebaut wird oder eingeplant wird, irgendwelche Praxiserfahrungen zu sammeln. Das wird eigentlich dem Studenten komplett selbst überlassen, dass er sich da jetzt irgendwie um Praktika oder Werkstudententätigkeiten kümmert. Von daher würde ich es ganz gut finden, wenn das schon Pflicht wäre an der Universität, dass es mindestens ein Praxissemester gibt, das dann halt auch mit eingerechnet wird. Und nicht, dass es dann dem Studierenden selbst irgendwie überlassen wird, dass er sich darum kümmert oder dann sein Studium sich verlängert. Das ist ja auch mal so eine Sache später bei Bewerbungen, da wird man gefragt, ja, warum haben die jetzt so und so viel Semester länger gebraucht? Ja, das sind dann alles so Faktoren, die dann später auch mit reinspielen.
Ja, Herr Professor Ruf, das ist ja eine häufige Kritik an klassischen Universitäten, dass da so ein bisschen die Praxisnähe fehlt. Fernunis hingegen sind schon seit langem größtenteils digital organisiert und gelten häufig als besonders praxisnah. Warum denken Sie, ist das denn so? Weil im Digitalen hat man mehr Zeit, seine Zeit frei einzuteilen und so mehr Zeit für Jobs und Praktika? Oder ist es zum Beispiel einfacher, Gastreferenten aus Unternehmen zu bekommen in digitalen Unterricht?
Ich würde zunächst mal widersprechen, dass Fernstudiengänge besonders praxisnah sind. Dieses Kriterium der Praxisrelevanz ist mittlerweile eigentlich für alle Hochschulformen ein bedeutendes geworden, auch für Universitäten, obwohl ja eigentlich die angewandten Hochschulen hier gegenüber den Universitäten im Vorteil sind, weil das genuine Feld von dieser Hochschulform eigentlich ist. Für die Praxis geht es eigentlich um die Erprobung und Ausübung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und vielleicht noch als eine Anmerkung, an Gestaltungs- und Kunsthochschulen stellt sich ja diese Problematik nochmal ganz neu, denn gerade die gestalterische und auch künstlerische Tätigkeit ist ja anders als etwa die Theorielehre auf die unmittelbare Betreuung und das gemeinsame Machen angewiesen. Und genau diese Art, also dieses Verständnis zumindest von Praxis, ist beim Fernstudiengängen eigentlich gar nicht gegeben. Ich sehe es aber hier das eigentliche Problem bei Fernstudiengängen darin, dass es hier an dem mangelt, was ich schon versucht habe so anzudeuten. Denn diese Fernstudiengänge oder Fernhochschulen, Fernuniversitäten, wobei es ja nur eine eigentliche Fernuniversität gibt in Deutschland, haben keinen eigentlichen Ort. Also sie bieten eigentlich keine Heimat und auch damit kein Zuhause für ein Denken, für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und sie verhindern damit aber auch in praktischer Hinsicht bereits wesenhaft diese Lebensform Universität oder Hochschule auch in praktischer und dann auch praxiologischer und dann auch angewandter Hinsicht.
Aber denken Sie, die aktuelle Digitalisierung ist auch nochmal eine Chance, um mehr Praxisnähe in den Uni-Alltag zu integrieren?
Ich glaube, dass die aktuelle Situation tatsächlich eine sehr große Chance ist, aber insgesamt für diese Institution und Organisationsform, für diese Erscheinung Universität oder Hochschule. Und wir können das jetzt natürlich digitale Universität oder digitale Hochschule nennen. Ich würde aber für eine etwas verschobenere Begriffsbestimmung plädieren. Und ich würde es eine digital-ästhetische Universität nennen. Das heißt, eine Hochschule, in der Weisen der Wahrnehmung, des Verhaltens, der technischen Durchdringung und Vorbestimmung von digitaler Lehre, Forschung und Verwaltung und den damit verbundenen sozialen Handlungen wirklich auch institutionalisiert werden. Und diese Institutionalisierung meint eigentlich die Etablierung einer Umgebung, einer Umwelt oder ja, einer Ökologie von Universität, indem es dann um digitale Affizierungen, Alterierungen geht, die Entfernungen verringern und diese Entfernungsreduktion aber als eine Art Gradmesser begreifen, um die Universität und Hochschule nach wie vor als einen Raum zu konstituieren, in dem man haust oder in dem man besser wohnt oder in dem eben das eigene Denken auch zu Hause ist. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das von diesen Zwängen der aktuellen pandemischen Situation ein wenig abheben und das eben auch quasi, weil man gezwungen ist, sich darauf einzulassen derzeit, begreifen, dass es die Chance und Herausforderung ist, diese Idee von digitaler Universität, von digital-ästhetischer Universität überhaupt weiterzudenken und alle Kraft darin hineinzustecken, daraus eine neue Form von Hochschule und Universität überhaupt machen zu können.
Und was sind da die 2 bis 3 wichtigsten Punkte, die man jetzt beachten muss, um so eine neue Form der Universität zu schaffen?
Das eine ist, glaube ich, die Bereitschaft, sich nicht immer nur um Digitalisierung zu kümmern, nicht immer nur zu überlegen, was sind denn jetzt, welche neue Software brauchen wir denn jetzt noch dafür? Was brauchen wir denn jetzt noch an Hardware, um das umsetzen zu können? Sondern sich darüber klar zu werden, dass wenn man von dass man eben nicht von digitalisierter Universität, sondern von digitaler Universität spricht, also Digitalität als eine Wesensbestimmtheit auch von dieser Erscheinung zunächst einmal akzeptiert. Der zweite Schritt wäre, von der Überlegung abzusehen, dass Universität und Hochschule keinen Ort mehr braucht, sondern wir brauchen einen Ort auch der Zusammenkunft. Vermutlich ist jetzt erstmal für eine mutmaßlich lange Zeit eine Massenuniversität sowieso vom Tisch, weil wir gar nicht mehr in diesen großen Gruppenkonstellationen zusammenkommen können. Umso wichtiger ist aber trotzdem, einen Ort nach wie vor zu bilden, an dem man sich treffen und austauschen kann und an dem man quasi sich auch ja zugehörig fühlt und quasi eine Identität dann auch entwickelt als Hochschulangehöriger, auf welchen Ebenen auch immer.
Ja. Doreen, für dich, was muss denn noch besser werden im digitalen Uni-Alltag, wenn du jetzt am Schluss noch 1 bis 2 Wünsche mitgeben könntest?
Das wäre erstens, dass man vielleicht auch irgendwie ein persönlicheres Verhältnis praktisch aufbaut, gerade in Kursen, wo vielleicht weniger Teilnehmer sind, dass zum Beispiel sich auch alle die Kameras einschalten, jeder sich beteiligt und nicht nur dieses starre, ja, man sitzt eigentlich nur vorm Bildschirm, hört dem Dozenten zu, was er zu sagen hat oder dem Professor. Und dann war es das auch mit der Vorlesung, dass man das irgendwie ein bisschen interaktiver gestaltet.
Ja, also du wünschst ja auch so das Weg von dem Massenunterricht.
Genau, das ist halt gerade bei uns in Betriebswirtschaftslehre sehr extrem. Also da sind wir im Bachelor teilweise 200 Leute in einer Veranstaltung. Das ist da ja auch nicht machbar, dass man irgendwie auf die einzelnen Persönlichkeitstypen oder Lerntypen eingeht. Aber jetzt gerade auch irgendwie, wenn das alles digital ist, dass man zumindest versucht, das mit der Kamera irgendwie einfach das ein bisschen persönlicher zu gestalten. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen effektiver für den einen oder anderen, dass es vielleicht da auch aufmerksamer ist, weil ich glaube, man verliert auch schnell, also dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr gering ist, irgendwann, wenn man nur noch da sitzt und eigentlich zuhört, aber niemanden richtig sieht und keine Interaktion stattfindet.
Ja.
Ich würde ja sagen, wenn ich mal kurz etwas noch anmerken darf, das muss machbar sein. Also es muss machbar sein, nicht mehr von dieser massenhaften Lehre auszugehen, sondern subjektive, individuelle Betreuungssituationen möglich zu machen, weil nämlich dann es nur möglich sein kann, auch unter den Bedingungen von einer solchen Online-Lehre, von digitalen Lehrveranstaltungsformen, dass man dann auch eine Gesellschaft von Lehrenden und Lernenden ausbilden kann. Und ich glaube, das ist halt so die zentrale Grenze, die schon angesprochen worden ist. Und wenn wir von Universität und Hochschule sprechen, muss es eigentlich darum gehen, nicht diese Grenzen zu akzeptieren, sondern diese Grenzen als Schwellen zu begreifen. Und Schwellen sind immer dazu da, überschritten zu werden. Also quasi grenzenlos zu denken und eher das als Schwellen aufzufassen, was die Aufgaben sind, die hier noch vor uns liegen. Und unsere Aufgaben, vor allen Dingen als Professorinnen und Professoren, die ja eine durch das Grundgesetz verbürgte Freiheit haben, ist es eben auch darauf zu achten, dass diese Schwellen da sind und dass diese Schwellen überschritten werden können.
Ja, vielen Dank. Das ist auch ein super Schlusswort. Ich würde dann auch schon zu meinen zwei Abschlussfragen kommen. Und zwar habe ich immer zwei Fragen. Ich würde es bei zwei Gästen so machen, dass ich die erste Frage an Doreen stelle. Und zwar die erste Frage ist ein persönlicher Tipp, wie unsere Hörer das Thema Weiterbildung für sich persönlich angehen können.
Also es muss natürlich ein Thema sein, für das man auch Interesse hat, für das man auch motiviert ist, sich weiterzubilden, sich zu informieren, sich im Internet Artikel oder Fachzeitschriften, Bücher durchzulesen oder eben auch Podcasts anzuhören. Einfach ein Themengebiet, wo man weiß, ob das jetzt, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, einfach ein Thema, das einen interessiert, wo man besser werden möchte, wo man informierter sein möchte, dass man da einfach alle Medien benutzt und Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen.
Super, danke. Die Frage an Sie, Herr Professor Ruf. Wen nominieren Sie als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und E-Learning?
Ich würde tatsächlich mich gerne eigentlich mit den Persönlichkeiten einmal unterhalten, die leider nicht mehr unter uns weilen. Das wäre nämlich zum einen Marshall McLuhan, also der Begründer quasi der Medientheorie kanadischer Provenienz, der Medien als Auslagerung, als Extensions des eigenen Körpers aufgefasst hat und damit eben ein neues, zumindest neues Verständnis von Medien möglich gemacht hat und auch visionär vorausgesehen hat, dass digitale Medien, als es noch gar keine digitalen Medien gab, ja uns alle in gewisser Weise in Bann halten werden, weil sie eine bestimmte Art von Sinnen berühren, nämlich den, wie er sagt, den Supersinn der Taktilität, der Berührung. Da wären wir wieder bei den berührungssensitiven Bildschirmen. Und zum anderen würde ich mich gerne dann, um eine gegenteilige Position aufzurufen, mit Friedrich Kittler darüber unterhalten, der immer von einem medientechnologischen A priori ausgegangen ist. Das heißt, eine seiner großen Thesen war, zuerst kommt die Technologie und die Medientechnologie und dann wandeln sich etwa Kulturtechniken. Und es hat dann, also es ist quasi der Antipode sozusagen von McLuhan und damit aber auch der Begründer der deutschen Medienwissenschaft. Und mit den beiden zu dritt würde ich mich gerne einmal etwas näher auseinandersetzen. Und jetzt haben Sie noch eine, zum Abschluss noch das Ankommen einer neuen E-Mail bekommen, was glaube ich auch ganz gut zu unserem Thema passt.
Vielen Dank. Ja, es war super spannend, mich mit euch beiden zu unterhalten und auch die beiden Perspektiven zu erfahren. Danke für eure Zeit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint am 24. August und wird euch Einblicke in das Corporate Learning bei Microsoft geben. Also, stay tuned!